Es ist der 7. September 1978. Tief hängen die Wolken über der Londoner Innenstadt. Es nieselt. Der bulgarische Schriftsteller Georgi Markov wartet an der Waterloo Bridge auf den Bus. Seit 1969 lebt er in London im Exil. Er musste aus Bulgarien fliehen, weil er zu oft den kommunistischen Diktator Todor Schivkov kritisiert hatte.
Au.
Plötzlich spürt Markov einen Stich im rechten Oberschenkel. Er schaut sich um. Markov sieht einen Mann mit einem geschlossenen Regenschirm in der Hand, der sich wild gestikulierend entschuldigt.
Sorry.
4 Tage später ist Markov tot. Kurz bevor er in einem Londoner Krankenhaus ins Koma fällt, soll er dem Notarzt gesagt haben:
Ich bin vom KGB vergiftet worden und werde sterben. Da können Sie nichts mehr tun.
Ich bin Mirko Drotschmann und ihr ZDF Terra X History, der Podcast. Dieser sogenannte Regenschirmmord machte Ende der 1970er Jahre weltweit Schlagzeilen. Bei der Obduktion fanden die Ermittler ein Platinkügelchen von 1,7 mm Durchmesser mit Spuren des Pflanzengiftes Rezin in Markovs Bein. Wurde das Gift also mit der Spitze des Regenschirmes injiziert? Und steckt wirklich der russische Geheimdienst KGB hinter dem Anschlag? Fest steht, präparierte Regenschirme wurden mit dem Zusammenbruch der bulgarischen Diktatur 1989 im Keller des Innenministeriums gefunden. Aber viele Akten sind vernichtet worden. Es gab Hinweise darauf, dass der russische Geheimdienst KGB am Mordanschlag beteiligt war. Aber wer der Agent war, der den Anschlag verübte und ob das Gift wirklich mit dem Regenschirm verabreicht wurde, das weiß bis heute niemand. Und an die Dokumente des KGB, die in russischen Archiven lagern, kommt kaum jemand heran. Geheimdienste sind ein bisschen wie eine Blackbox. Wie sie arbeiten, bleibt normalerweise geheim. Ist ja irgendwie auch logisch. Und genauso geheim bleiben auch die Identitäten der Spione. Geheimdienste gibt es schon lange, aber wann fing das eigentlich an, dass sich Herrscher oder Staaten gegenseitig ausspioniert haben? Und wie hat sich die Arbeit von Spionen bei der Beschaffung von geheimen Informationen und verschlüsselten Dokumenten in den vergangenen Jahrhunderten verändert? Manche Spione sind natürlich fiktiv, wie der Roman- und Filmheld James Bond, Agent 007 des britischen Geheimdienstes MI6. Trotzdem heißt es, er habe sogar den amerikanischen Geheimdienst CIA inspiriert. Und wo wir schon bei der Fiktion sind, das Regenschirmattentat an Georgi Markov hat es in viele Spionagefilme geschafft. In der Agentenserie The Americans von 2013 wird direkt in der zweiten Folge ein amerikanischer Student von einem KGB-Agenten mit einem Regenschirm vergiftet. Und dass Geheimdienste vermeintliche Gegner aus dem Weg räumen und wenn es sein muss, auch töten oder selbst getötet werden, das geschieht in der Realität bis heute.
29. November 2003. 7 spanische Geheimdienstagenten geraten in einen Hinterhalt und werden in Bagdad bei einer gezielten Attacke, vermutlich durch irakische Polizisten, mit Maschinengewehren und Granaten getötet.
2010 bis 2012. Mindestens 18 Quellen des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA in China werden durch den chinesischen Geheimdienst enttarnt, gefangen genommen und getötet.
2. Oktober 2018. Der saudi-arabische Journalist Jamal Ahmad Khashoggi verschwindet nach einem Besuch der saudischen Botschaft in Istanbul spurlos. Er wird vermutlich vom saudi-arabischen Geheimdienst getötet. Seine Leiche ist bis heute verschwunden.
23. August 2019. Der ehemalige georgische Militäroffizier Selimchan Changoshvili wird im Tiergarten in Berlin mit 2 Schüssen in den Kopf umgebracht. Nach Ansicht des Generalbundesanwaltes habe es sich dabei um einen Auftragsmord der Regierung der Russischen Föderation gehandelt.
20. August 2020. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny verliert im Flugzeug auf dem Weg von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein. Er wurde mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet. Der russische Geheimdienst wird verdächtigt, den Anschlag begangen zu haben.
31. Juli 2022. Ayman Mohammed Rabi As-Sawahiri, der Nachfolger Osama bin Ladens, wird von einer Drohne des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA gezielt getötet.
Das sind nur einige Morde, die in den vergangenen 20 Jahren aufgedeckt wurden und weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Genaue Zahlen darüber, wie viele Informanten oder politische Gegner von Geheimdiensten getötet wurden oder wie viele Agenten sich gegenseitig umgebracht haben, die gibt es nicht. Deutsche Nachrichtendienste haben allerdings keine Lizenz zum Töten. Erklärtes Ziel ist es vielmehr, Morde wie den im Berliner Tiergarten, aber auch Anschläge politischer Extremisten wie den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu verhindern. Immer geht es darum, möglichst viele Informationen über potenzielle Bedrohungen zu sammeln. Das gilt auch für Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, wenn es etwa um den Klau von Daten oder Industriespionage geht. In Deutschland haben wir drei Nachrichtendienste. Den Auslandsnachrichtendienst BND, den MAD, der militärische Abschirmdienst, und den Verfassungsschutz. Das ist der Inlandsgeheimdienst, der in jedem Bundesland einen Sitz hat. Hier ist auch die Spionageabwehr angegliedert, die verhindern soll, dass fremde Nachrichtendienste an geheime Informationen in Deutschland kommen. Helmut Müller-Enbergs war von 2015 bis 2021 Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz des Landes Berlin.
Alle Staaten spionieren gegeneinander. Alle gegeneinander. Immer so. Manche nennen sich dann Freunde und manche nennen sich dann nicht Freunde. Aber wir wissen, alle spionieren.
Über viele dieser Spionagefälle erfahren wir wahrscheinlich nie etwas. Aber manchmal werden Abhöraktionen enthüllt. Wie etwa 2013 von Edward Snowden. Seine Leaks sind inzwischen als globale Überwachungs- und Spionageaffäre in die Geschichte eingegangen.
Hongkong am 10. Juni 2013. Im Mira-Hotel sitzt ein junger Amerikaner und beginnt zu begreifen, dass von nun an alle hinter ihm her sein werden. Dass er auf der Flucht ist.
Edward Snowden.
Edward Snowden, 29 Jahre alt.
Internetspionage an die Öffentlichkeit.
My name is Ed Snowden.
Seine Enthüllungen über die weltweiten Abhörprogramme der NSA haben dem mächtigen US-Geheimdienst eine seiner schwersten Niederlagen beigebracht.
Edward Snowden veröffentlichte geheime Dokumente des US-Auslandsgeheimdienstes NSA. Darunter fand sich auch die Telefonnummer der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dazu Regierungssprecher Steffen Seibert.
Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg.
Im Kalten Krieg mag das ja so gewesen sein, dass man sich generell misstraut hat. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. Und wir müssen uns fragen, was die Dienste im 21. Jahrhundert für Aufgaben haben. Wir haben völlig neue Bedrohungen, asymmetrische Bedrohungen. Und ich glaube, dass es in diesen Zeiten, die ja sehr viel unübersichtlicher sind, sehr entschieden darauf ankommt, dass Vertrauen entsteht zwischen Verbündeten.
Vermutlich wurde Merkels Mobiltelefon jahrelang ausgespäht. 2015 wurden die Ermittlungen eingestellt, weil es dem damaligen Generalbundesanwalt Harald Range nicht möglich war, das Ganze am Ende zu beweisen. Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland hat allein der Vorwurf trotzdem belastet. Denn wie viel Spionage unter politischen Freunden ist tatsächlich notwendig? Und warum hat die deutsche Spionageabwehr davon offenbar nichts mitbekommen?
Die Kunst hätte darin bestanden, es zu vermeiden, dass andere Staaten das mithören. Dafür ist aber nicht die Spionageabwehr zuständig, sondern die Technologen, Sie sehen schon, immer jemand anderes ist schuld, die Technologen, die eben solche Telefone zu entwickeln haben, die das nicht erlauben.
Manchmal ist es aber auch einfach menschliches Versagen. Wie ein aktuelles Beispiel zeigt, das im Februar 2024 Schlagzeilen gemacht hat. Der russische Geheimdienst schnitt ein Gespräch mit, in dem ranghohe Bundeswehroffiziere in einer Videokonferenz über den Einsatz des Taurus-Marschflugkörpers in der Ukraine berieten und veröffentlichte es. Später hieß es von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, ein individueller Anwenderfehler sei schuld gewesen.
Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also dann damit quasi über eine offene Verbindung dazugeschaltet.
Auch die deutschen Geheimdienste fangen gezielt Daten im In- und Ausland ab. Aber was für Daten das sind und in welchem Umfang die Nachrichtendienste operieren, das wird kontrolliert, sagt Helmut Müller-Enbergs.
Gleich was Nachrichtendienste in der Bundesrepublik Deutschland tun, gibt es im parlamentarischen Raum entsprechende gewählte Gremien, wie etwa die Parlamentarische Kontrollkommission, die G10-Kommission, den Verfassungsschutzausschuss. Vielleicht kann man darüber streiten, ob das Korsett etwas eng ist, weil man mit den Jahren ja etwas dicker wird. Aber von der Sache her ist es großartig. Wir werden kontrolliert. Und das ist gut so, weil es ist ein wenig öffentlich einsehbarer Bereich. Sonst geht das nicht, was wir da machen.
In diesem Kontrollgremium sitzen momentan 9 Mitglieder aller im Bundestag vertretenen Parteien. Darunter auch ein Mitglied der AfD. Der Partei, die selbst vom Bundesamt für Verfassungsschutz zurzeit beobachtet wird und deren Jugendorganisation und einige Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch gelten. Die Frage ist deshalb, wer überwacht und kontrolliert hier eigentlich wen?
Der Grund, warum kluge Herrscher und gute Heerführer den Feind schlagen, wo auch immer er sein mag, und warum ihre Leistungen die Taten gewöhnlicher Menschen übersteigen, ist das Vorauswissen.
Das schreibt der chinesische Kriegsstratege Sun Zi in seiner Schrift Die Kunst des Krieges um das Jahr 510 vor Christus. Der Feudalstaat der Chu-Dynastie zerfällt seit dem 8. Jahrhundert vor Christus nach und nach in viele Kleinstaaten. Jeder kämpft gegen jeden. Die Wirtschaft liegt am Boden. Marodierende Deserteure ziehen mordend durch das Land. Sun Zi gehört wahrscheinlich zur Gruppe der Söldner, die gegen Geld, Essen und Wohnung ihre Dienste verschiedenen Kriegsherren anbieten. Noch im 6. Jahrhundert vor Christus ist die Kriegsführung in China wenig effizient. Adlige Ritter kämpfen mit ihren zwangsrekrutierten Bauernarmeen gegeneinander, meist ohne eine vorher ausgeklügelte Taktik. Sun Zi beschreibt nun eine neue Kriegsstrategie. Seine 13 Grundprinzipien gelten bis heute.
Die Kriegskunst basiert auf List und Tücke.
Denn neben operativer Kriegsführung und Taktik sei noch eines ganz wichtig: die Spionage. Sun Zi schreibt:
Was man als Vorwissen bezeichnet, kann man weder von Geistern noch von Göttern erfahren. Weder durch Vergleiche mit vergangenen Begebenheiten, noch durch Berechnungen. Man muss es von den Leuten erfahren, welche die Feindlage gut kennen.
Schon damals unterscheidet Sun Zi verschiedene Arten von Spionen, wie den örtlichen Spion oder den inneren Spion. Auch das Aufdecken von Gegenspionage, das Umdrehen und Liquidieren von gegnerischen Spionen gehört für Sun Zi mit zu einer erfolgreichen Kriegsstrategie.
Die feindlichen Agenten, die gegen dich spionieren sollen, müssen unbedingt erkannt, mit Bestechungsgeldern gewonnen und gut untergebracht und versorgt werden. So kann man sie umdrehen und für eigene Zwecke verfügbar machen.
Das klingt ziemlich modern und gilt bis heute. Spionage gibt es also schon seit der Antike. Und der chinesische Kriegsstratege Sun Zi wird von einigen heute sogar als bedeutender eingeschätzt als etwa der strategische Denker Karl von Clausewitz. Auch Griechen und Römer spionierten. Allerdings haben die Römer erst nach ihren Niederlagen gegen den karthagischen Feldherrn Hannibal gelernt, wie wichtig Spionage sein kann. Einige Begriffe leiten sich aus der römischen Sprache ab. Das Wort Spionage etwa kommt von spicere, was sehen, schauen oder spähen bedeutet. Und auch die Bezeichnung Agent findet sich schon in römischer Zeit. Das waren Beamte, die geheimdienstliche Aufgaben wahrnahmen. Sie hießen damals Agentes in Rebus, was man in etwa mit Beauftragte in allgemeinen Angelegenheiten übersetzen könnte. Einer, der sich nicht nur mit der Spionage in der Antike gut auskennt, sondern auch generell mit der Geschichte der Spionage, ist Wolfgang Krieger. Er hat sich auf die Geschichte der Nachrichtendienste spezialisiert und ich freue mich sehr, dass wir heute mit ihm sprechen können. Wolfgang, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben gerade schon was über den berühmten chinesischen Kriegsstrategen Sun Zi gehört, der um 500 vor Christus die Spionage als eine wesentliche Kriegsstrategie vorgeschlagen hat. Aber schon bei den Ägyptern ist in der Phase des Neuen Reichs, also zwischen 1550 und 1070 vor Christus, von den Augen des Pharaos die Rede. Wissen wir denn, wer die ersten Spione in der Geschichte waren?
Nein, das wissen wir nicht. Also wir kennen da keine Namen oder Persönlichkeiten und dafür gibt es auch einen Grund. Die Spionage war natürlich super geheim damals. Das ist nicht so wie heute, wo Sie jeden Tag irgendwas über den Bundesnachrichtendienst in der Zeitung lesen können. Ja, das war super geheim. Kaum einer durfte das wissen. Und die Herrscher, also jetzt in Ägypten, die Pharaonen, hatten überhaupt kein Interesse, dass das bekannt wurde. Denn wenn bekannt geworden wäre, dass der Pharao eine bestimmte Schlacht, sagen wir mal, gewonnen hat, weil er durch Spionage sich Informationen beschafft hat und dadurch einen Vorteil hat, dann würde das ja sozusagen von den militärischen Fähigkeiten und der Weisheit des Pharaos irgendwie abgezogen werden. Also das würde ein schlechtes Licht auf ihn werfen. Ja, der Pharao möchte ja den, und jeder andere Herrscher dann auch später, möchte ja den Eindruck vermitteln, dass er durch sein militärisches Genie und durch seine besondere Verbindung zu den Göttern den Sieg erringen konnte, dass er in Wirklichkeit Informationen beschafft hat über Spionage und so. Also das durfte niemand wissen und das wurde auch nicht überliefert. Und deswegen sind wir nur durch zufällige Bemerkungen, fast schon Nebenbemerkungen, überhaupt informiert, dass es also die Augen und Ohren des Pharao, wie man das damals nannte, überhaupt gab.
Die Frage ist natürlich, wer waren denn diese Augen und Ohren? Wer waren die Spione damals und was haben sie ausspioniert?
Da muss man unterscheiden zwischen denen, die sozusagen vor Ort die Informationen abgreifen oder aufschnappen, das nennen wir heute die Quellen, und denen, die das managen und zu einer Analyse zusammenführen und dann dem Pharao oder dem Herrscher, dem König, Kaiser, was immer er ist, vortragen. Denn in der Regel hat der Pharao ja mit diesen Quellen nicht irgendeine direkte Verbindung. So, wer waren die Leute? Ganz unterschiedlich. Es waren natürlich Leute mit Mobilität zum Beispiel, Kaufleute, Handelsleute, die herumkamen, die überall Gespräche führen konnten, ohne dass es auffiel. Es gab aber auch andere Beispiele. So Harun al-Rashid zum Beispiel soll angeblich 1700 alte Frauen in Bagdad rekrutiert haben, so sozusagen Weibergetratsche, ja, ich sag's mal so, aufschnappen sollten und dadurch Informationen also transportieren konnten. Die Manager, jetzt in moderner Sprache, die Manager dieses Wissens waren meistens enge Mitarbeiter des Pharaos oder des Fürsten. Oft waren sie sogar Verwandte, weil da natürlich das große Problem war die Loyalität. Ja? Arbeitet der wirklich für mich? Oder ist er möglicherweise ein Verräter? Ja? Und diese Prinzipien Loyalität und Tarnung gelten bis zum heutigen Tag.
Wer wurde damals überhaupt Spion und aus welchen Motiven? Warum haben zum Beispiel die alten Frauen das gemacht?
Ach, die sind bestimmt entlohnt worden. Die haben dafür ein Taschengeld bekommen oder so etwas. Also Geld spielt immer eine Rolle bis zum heutigen Tag. Dann natürlich gibt's auch Leute, die unfreiwillig zu Quellen werden, zum Beispiel Kriegsgefangene. Ja, wenn sie Krieg führen und sie nehmen Leute gefangen, dann werden die natürlich ausgequetscht, was sie alles wissen, was sie über die andere Seite, die Gegenseite sagen können, Absichten, Bewaffnung, wo stehen die Truppen und so weiter und so weiter. Also das sind unfreiwillige Quellen. Und dann gibt's ja eine Motivation. Im 20. Jahrhundert nennen wir das Ideologie, also zum Beispiel Kommunisten. Ja, also Kommunisten haben traditionell im 20. Jahrhundert für die Sowjetunion spioniert, ja, weil das ihr sozusagen geistiges, ideologisches Mutterland war. In früheren Perioden können das andere Loyalitäten sein, zum Beispiel religiöser Art. Also die Muslime arbeiten für die muslimische Seite, die Christen für die christliche Seite zum Beispiel. Oder auch familiärer Art bei verschiedenen Adelsfamilien, wo man also Loyalität ergreifen musste. Also da gibt es verschiedene Gründe, die übrigens im Wesentlichen alle bis zum heutigen Tag noch gültig sind. Also da könnte ich Ihnen endlos aufzählen, welche Spione für wie viel Geld gearbeitet haben.
Natürlich ist es aber auch wichtig, wenn man Informationen irgendwo gewonnen hat, diese Informationen so zu überbringen, dass kein anderer rankommt. Heute macht man das verschlüsselt digital. Wie war das denn im antiken Griechenland? Wurden Nachrichten damals auch schon kodiert?
Ja, das geht noch weiter zurück. Also Sie brauchen zwei Dinge hier. Das eine sind die sicheren Übertragungs- und Transportwege und dann das andere ist die Verschlüsselung. Das heißt, wenn die Nachricht in fremde Hände fällt, kann der andere diese Nachricht nicht lesen, weil sie verschlüsselt ist. Und da gibt's schon in der Antike die verschiedensten Möglichkeiten. Bei Julius Caesar zum Beispiel ist das die Verschiebung von Buchstaben, dass man also im Alphabet, sagen wir, die Buchstaben um 5 Stellen verschiebt. Ja, und dann ein Text entsteht, der natürlich so nicht lesbar ist und man braucht einen Schlüssel. Das heißt, man muss wissen, wie es verschlüsselt ist und dann kann man das wieder zurück übersetzen. Also da gibt es verschiedene Techniken, die schon in der Antike entwickelt wurden, bis man eben dann 18., 19. Jahrhundert Maschinen erfindet, die eine solche Verschlüsselung produzieren.
Jetzt springen wir mal und landen im Mittelalter. Die Kirche allgegenwärtig natürlich, und der Kirche wird nachgesagt, dass sie einen ganz umfangreichen, einen ganz üppigen geheimen Apparat hat und in der ganzen Welt spioniert und spioniert hat. Ist das denn korrekt? War die Kirche tatsächlich in dieser Form unterwegs, vor allem im Mittelalter?
Ein Geheimdienst ist das nicht, das kann man nicht sagen. Aber es gibt ein Informationssystem der Kirche, also nehmen wir die christliche oder dann die katholische Kirche, die ja eine weltweite Organisation ist, ja. Und schon im Mittelalter natürlich für die damalige Welt, ja, also ein internationaler Player war. Und Sie müssen sich klar machen, bei der Spionage geht es um Wissen. Und die Kirche hatte natürlich ein System der Berichterstattung aus den verschiedenen Regionen und Städten und Ländern und so weiter, wo sie präsent war. Jeder Priester, jeder Bischof musste laufend Berichte schreiben, die dann nach Rom gingen. Und das ist natürlich zum Teil auch Information, die nicht öffentlich zugänglich war. Ja, auch geheime Information, auch Personalinformation. Ja, der Fürst hat jetzt einen neuen Mitarbeiter, der ist so und so und kommt aus der und der Familie und so weiter. Also im Sinne von Wissen ist das durchaus vergleichbar mit dem, was wir heute als Intelligence bezeichnen, also geheimes Wissen über den Gegner oder möglichen Gegner. Aber im geheimdienstlichen Sinn ist es nicht insofern, als das keine Spionage ist mit Agenten vor Ort und mit bezahlten Quellen.
Ja, und vieles dazu kann man dann auch in den Büchern nachlesen, die du geschrieben hast. Wir haben ja schon am Anfang darauf hingewiesen, da gibt es noch weitere Geschichten von Spionage und von Spionen. Ganz herzlichen Dank für den Einblick.
Gerne.
Ja, auch in anderen Regionen der Welt wurde im Mittelalter spioniert. In Japan tauchten im späten Mittelalter die frühesten Belege für die sogenannten Ninja auf. Sie sind den meisten von euch wahrscheinlich bekannt aus verschiedenen Filmen. Das sind diese schwarz gekleideten Superkämpfer, die mit langen Schwertern durch die Gegend rennen. Über Ninja-Krieger ist historisch nicht sehr viel bekannt. Vermutlich arbeiteten sie vor allem als Geheimagenten. Und zwar während der sogenannten Sengoku-Jidai ab dem 15. Jahrhundert. Erst später wurden sie dann auch zu Kriegern ausgebildet. In Europa ist es Elisabeth I., Königin von England, die Ende des 16. Jahrhunderts den ersten organisierten Geheimdienst aufbaut. Sie wollte ihre eigene Macht und die Macht der evangelischen Kirche in England sichern. Nach dem Krieg mit Frankreich lag die Wirtschaft am Boden und in England tobte ein Glaubenskampf zwischen Katholiken und Protestanten. Ihre katholische Verwandte Maria Stuart in Schottland erhob auch noch Anspruch auf den englischen Thron. Elisabeth I. baute deshalb einen kleinen Agentenstab auf, unter der Leitung von Francis Walsingham, der über Jahre unter anderem die verschlüsselte Post von Maria Stuart abfing. Zum Beispiel ihre Briefe an den französischen Diplomaten und Botschafter an Elisabeths Hof, Michel de Castelnau.
5. Mai 1583. Brief von Maria Stuart an Michel de Castelnau.
Sie sollten Königin Elisabeth nicht zu sehr einschüchtern. Das könnte dazu führen, dass sie noch strengere Anordnungen gibt und ich noch schlechter behandelt werde.
Elisabeth befürchtete, Maria Stuart könne sich mit den anderen verbünden und sie vom Thron stürzen. 1586 hatte Elisabeth genug Beweise gegen ihre Erzfeindin gesammelt. Maria Stuart wurde der Verschwörung angeklagt und im Jahr 1587 geköpft. Die entschlüsselten Briefe lieferten aber noch einen anderen wichtigen Hinweis, nämlich über einen bevorstehenden Angriff der spanischen Armada, der Kriegsflotte von König Philipp II. Von Spanien. Dazu hatte Walsingham an vielen Häfen und Handelsstädten seine Agenten platziert. Dieser Angriff der Spanier geschah dann tatsächlich im Sommer 1588 und England war darauf gut vorbereitet. Wobei am Ende nicht nur die gute englische Spionagearbeit, sondern vor allem das Wetter mit Stürmen und rauer See zum Untergang der Armada geführt hat. Vom Ende des 16. Jahrhunderts an haben sich die Geheimdienste dann ständig weiter professionalisiert. Im 18. und 19. Jahrhundert, der Hochzeit der imperialen Großmächte wie Großbritannien, Frankreich und später auch Deutschland, gehörte die organisierte Inlands- und Auslandsspionage dann schon zum Regierungsgeschäft dazu. Und manche Spione wurden weltberühmt.
Leichtsinn und Leidenschaft haben mich vernichtet. Ich büße mein Irren mit dem Tode.
Alfred Redl, Oberst der österreichischen KUK-Monarchie und Nachrichtenoffizier, der Meisterspion aus Wien, der den Russen Informationen lieferte.
Wien, 24. Mai 1913, gegen 5 Uhr nachmittags.
Postamt am Fleischmarkt im 1. Bezirk. Am Schalter für postlagernde Briefe erscheint ein Mann im grauen Mantel mit Hut. Er weist sich als Nikon Nezetas aus. Der Postbeamte überreicht ihm ein dickes Briefkuvert, abgestempelt in Eidkunen, Ostpreußen. Was der Mann im grauen Mantel nicht ahnt, er wird beobachtet. Nikon Nezetas alias Alfred Redl öffnet das Briefkuvert. Darin ein paar tausend Kronen. Er nimmt ein Taxi zurück in die Herrengasse. Hier logiert er im renommierten Hotel Klomser in Zimmer Nummer 1. Zwei Polizeibeamte in Zivil verfolgen ihn.
Am Vorabend des Ersten Weltkrieges lieferte Alfred Redl bis 1913 an die Russen und an die mit ihnen verbündeten Franzosen und Briten brisante Militärgeheimnisse, wie Mobilisierungsanweisungen für den Kriegsfall oder Angaben über Truppenstärken. Sie betrafen den späteren Kriegsschauplatz in Galizien im Ersten Weltkrieg, also die historische Landschaft im Süden von Polen und im Westen der heutigen Ukraine. Für seine geheimen Informationen bekam Redl im Gegenzug postlagernd dicke Briefumschläge mit Geld, adressiert an seinen Tarnnamen. Nach allem, was man weiß, war Redl ein Einzeltäter. Er spionierte, weil er Geld für sein luxuriöses Leben brauchte.
Wien, 25. Mai 1913, etwa gegen 0.30 Uhr. Vier Männer fragen den Portier des Hotels Klomser nach dem Gast in Zimmer Nummer 1. Es sind hohe Offiziere der KUK-Armee. Darunter Maximilian Ronge, der spätere Geheimdienstchef der Donaumonarchie. Er übergibt Alfred Redl eine Waffe mit 5 Patronen und ein Päckchen mit Gift.
Ob Redl zuerst tatsächlich das Gift nahm und sich dann eine Kugel in den Kopf schoss, ist unklar. Die Forschung ist sich heute aber sicher, dass Redl aus freien Stücken Selbstmord beging, um einen Prozess zu vermeiden. Die Affäre Redl wurde für die österreichische Geschichte der Spionagefall schlechthin. Lange hat man versucht, diese Affäre zu vertuschen.
Aber auch Deutschland geriet ein paar Jahre später in die Schlagzeilen. Oder besser gesagt, die vielleicht berühmteste Spionin aller Zeiten. Die legendäre Mata Hari. Das ist der Künstlername der niederländischen Tänzerin Margaretha Gertruyda Zelle. Sie spionierte im Ersten Weltkrieg nicht nur für den deutschen Geheimdienst unter dem Decknamen H21, sondern war auch vom französischen Geheimdienst angeworben worden. Sie wurde enttarnt und am 25. Juli 1917 wegen Doppelspionage und Hochverrats von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 15. Oktober in Vincennes hingerichtet. Und auch Großbritannien hatte seinen spektakulären Spionagefall mit den sogenannten Cambridge Five, ein Spionagering um den britischen Doppelagenten Kim Philby, dessen Mitglieder schon in den 1930er Jahren am Trinity College in Cambridge angeworben worden waren. Sie beschafften schon während des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen 1950er Jahre hinein Informationen für den russischen Geheimdienst, arbeiteten zum Teil aber gleichzeitig für den britischen Geheimdienst MI5. Drei von ihnen, darunter Kim Philby, flohen später in die Sowjetunion. Auch der Zweite Weltkrieg war natürlich durchzogen von Spionage. Die Nationalsozialisten zum Beispiel hatten eine Geheimwaffe, die Enigma. Eine Maschine, mit der sie Funksprüche verschlüsseln konnten. Der britische Geheimdienst versuchte über Jahre hinweg auf einem Landsitz in Bletchley, nordwestlich von London, den verschlüsselten Funkverkehr der Deutschen zu knacken. Mit Erfolg. Seit dem Frühjahr 1943 lieferten die rund 9000 Codebreaker von Bletchley Park wichtige Informationen an die alliierten Streitkräfte. Die meisten davon waren übrigens Frauen. Historiker vermuten heute, dass diese geheime Entschlüsselungsarbeit den Zweiten Weltkrieg verkürzt haben könnte oder zumindest geholfen habe, Leben zu retten. Aber das Zeitalter der Geheimdienste begann eigentlich erst so richtig mit dem Kalten Krieg. Eine der großen Affären war 1974 die Enttarnung des Ostagenten Günther Guillaume. Er war der persönliche Referent des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt. Und der zog die Konsequenzen.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir niemand abnehmen.
Ja, und unter anderem über die Guillaume-Affäre und auch die Spionage in Ost und West zur Zeit des Kalten Kriegs spreche ich jetzt mit Rüdiger Bergin. Rüdiger ist Historiker und Professor für die Geschichte der Nachrichtendienste an der Hochschule des Bundes in Berlin. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Wenn wir das Beispiel Deutschland nehmen, dann haben wir in der Zeit des Kalten Kriegs auf der einen Seite in der Bundesrepublik den Nachrichtendienst, also den BND, den Bundesnachrichtendienst, und in der DDR die Geheimpolizei, also die Stasi. Du sagst aber, beide sind schwer miteinander zu vergleichen. Warum denn?
Es gab natürlich Überschneidungen im Aufgabenbereich, aber die Stasi, also in diesem kommunistischen Regime, haben diese Dienste sehr viel umfangreichere Aufgaben. Also die Staatssicherheit war gerade in der frühen DDR zunächst mal eine Geheimpolizei, dafür zuständig, dieses neue System durchzusetzen, also durchaus auch brachial mit Gewalt. Dann natürlich auch zuständig für Inlandsüberwachung, also Informationsgewinnung, was im Westdeutschland der Verfassungsschutz dann gemacht hat. Und dann, und das entwickelte sich erst allmählich, so im Laufe der 50er Jahre, trat dann auch die Auslandsaufklärung mehr und mehr in den Vordergrund. Dafür war in der DDR die HVA, die Hauptverwaltung A, zuständig unter Markus Wolf. Und das ist eben der Bereich, den in Westdeutschland der Bundesnachrichtendienst verantwortete.
Wie müssen wir uns die Tätigkeit der Agenten damals genau vorstellen? Wie haben sie ihre Informationen gesammelt?
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es ja relativ schnell dazu, dass Ost und West, also die Sowjetunion und die Westalliierten, sich auseinanderdividierten, dass es da zu Spannungen kam. Und gerade die USA stellten eben fest, dass sie eigentlich nicht viel darüber wussten, was in der sowjetisch besetzten Zone vor sich ging, wie viele sowjetische Truppen da standen, was die Sowjets vielleicht vorhatten. Und man kam auf die Idee, dass man sich der Leute bediente, die da bis Kriegsende auf dem Feld gearbeitet hatten, also ehemalige Wehrmachtsnachrichtendienstler. Und die prominente Figur war da eben Reinhard Gehlen, der die Abteilung Fremde Heere Ost, so hieß das in der Wehrmacht, also der, sagen wir, der Teil des Generalstabs, der Informationen über die sowjetischen Streitkräfte gesammelt hat, sich dieses Reinhards Gehlens zu bedienen, um so einen Dienst aufzubauen, der eben Informationen über den Osten gewinnen sollte. Das war dann die Organisation Gehlen. Und das war jetzt gar nichts Einzigartiges. Also die Westalliierten haben sich auf vielerlei Feldern solchen vormaligen, ja, deutschen Experten in Anführungszeichen bedient. Gehlen hat es aber eben geschafft, das war sein Ziel, er war extrem zielstrebig, er hat es eben geschafft, aus seiner kleinen Gruppe die gezielt aufzubauen, das Vertrauen der Amerikaner zu gewinnen, sich dann auch quasi in Bonn an die neue westdeutsche Regierung anzunähern und sich so in Position zu setzen, dass sein Dienst, sein versprengtes Häufchen dann letztlich der Bundesnachrichtendienst werden konnte. Ja, und wir haben die Informationen gewonnen. Die Experten würden sagen, ne, die Intelligence-Leute sagen, das war ein Human-Dienst, also Human Intelligence, Aufklärung mit menschlichen Quellen. Das war relativ schlicht. Also man hat sich einfach Leute bedient in der SBZ oder dann DDR, die, keine Ahnung, vor sowjetischen Kasernen Panzer gezählt haben oder die in der Nähe von sowjetischen Feldflugplätzen Flugzeuge gezählt haben und das dann, ja, in West-Berlin über die Sektorengrenze gebracht haben oder die dann vielleicht auch schon, ja, andere Übermittlungsverfahren hatten. Man hatte auch jetzt keine Leute irgendwie im Zentralkomitee der SED, sondern es war erstmal so eine Grunderfassung. Was machen die eigentlich, ja? Wo sind da die Standorte? Wie stark sind die besetzt? Wird da eine kasernierte Volkspolizei aufgebaut, also eigene DDR-Streitkräfte? Das war so das, was man im Blick hatte in der ersten Stunde.
Du hast es gerade schon angedeutet, Reinhard Gehlen war ein Wehrmachtsoffizier und er hat auch auf ein altes Netzwerk zurückgegriffen an Nationalsozialisten, hat aber trotzdem das Vertrauen der Amerikaner gewonnen. War das dann einfach Pragmatismus bei den Amerikanern, dass man gesagt hat, naja gut, die haben was drauf, auch wenn sie eine schwierige Vergangenheit haben, dann arbeiten wir trotzdem mit denen zusammen, oder gab es dann doch hier und da Reibungspunkte und Schwierigkeiten?
Es war der Not der Stunde geschuldet. Man war, was diese Situation im Osten anging, blank. Man hatte nichts. Ne? Also nach 45 war gerade in den USA die Haltung, jetzt ist Schluss, der Krieg ist vorbei, wir wollen hier raus aus Europa. Und diese Intelligence-Kapazitäten, die man hatte, hat man auch sehr, sehr schnell abgebaut. Und die Kapazitäten, die man hatte, die hat man dafür verwendet, also CIC, Counterintelligence Corps, die waren dafür zuständig, quasi das Deutschland zu überwachen. Ne? Also, dass sich da nicht wieder irgendwelche neonazistischen Netzwerke oder sowas bilden. Also, das war der Fokus. Aber jetzt Kapazitäten nach Osten zu sehen, hatte man nicht. Und okay, man sah, da braut sich was zusammen möglicherweise. Wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Wir müssen irgendwas tun, und man hat das Naheliegende genommen. Man hat die Leute genommen, die sich eben auch sehr bereitwillig anerboten haben, dazu helfen. Gehlen war Angehöriger der NS-Funktionseliten das Jahr, aber er war jetzt kein prononzierter Nationalsozialismus. Das hätten die Amerikaner dann vielleicht auch nicht gemacht, also auf so einer höheren Ebene. Aber da herrschte Pragmatismus vor, gerade in diesen ersten Jahren.
Wenn wir jetzt einmal nach Osten schauen, zur DDR, wie war das da? Wie hat es dort begonnen mit dem Geheimdienst?
Ja, da hat man tatsächlich einen radikalen Cut gemacht. Also auch die DDR gab es ja auf verschiedenen Feldern Kontinuitäten. Also auch da war ja nicht so, dass man sich überhaupt nicht irgendwelcher nationalsozialistischen Experten bedient hätte, aber auf dem Feld der Geheimpolizei schon. Also da hat man quasi einen kompletten neuen gemacht. Man hat einerseits eben erfahrene Kader genommen, KPD-Veteranen, Moskau-Immigranten als, sagen wir mal, Gründungsgeneration dieser neuen Geheimpolizei, der Staatssicherheit. Und deren Basis hat man dann wirklich aus überwiegend sehr, sehr jungen Leuten aufgebaut, aus unterprivilegierten Schichten, Arbeiter in der DDR-Terminologie. Die hatten auch dann in der Anfangsjahre wirklich eine sehr geringe Expertise. Also sowohl die Altkommunisten als auch ihre junge Basis, das lief sehr, sehr handgreiflich. Und Erich Mielke selbst hat bei einer Gelegenheit, also Erich Mielke dann der spätere langjährige Staatssicherheitsminister, hat bei einer Gelegenheit auch erklärt, also er fände das nicht so wichtig, wenn seine Leute nicht lesen und schreiben könnten, die müssten nur wissen, wo der Feind steht. Also das war eben die Denkweise. Und wir haben erst im Laufe der Jahre, so im Laufe der 50er, 60er Jahre eine Professionalisierung, dann auch eine Akademisierung im Bereich der Staatssicherheit. Aber wir haben quasi eine Elitenrekrutierung aufgrund der eigenen Basis. Ne? Also die Stasi-Generäle, die Stasi-Führung speiste sich dann mehr und mehr aus diesen sozialistischen Eliten selbst im Laufe der DDR-Geschichte.
Wenn man sich diese Zeit im Rückblick anschaut, dann scheint es sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR überall Spione gegeben zu haben, vor allem natürlich in Berlin, aber auch in anderen Städten. Täuscht dieser Eindruck oder gab es wirklich massenhaft Menschen, die spioniert haben damals?
Berlin galt ja so im Kalten Krieg als Hauptstadt der Spion und ist es vielleicht heute immer noch oder wieder. Im Kalten Krieg war es natürlich so, also das waren beides die Frontstaaten in Europa des Kalten Krieges. Ja, also hier haben wir die größte Konzentration der gegnerischen Truppen. Hier war völlig klar, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann ist hier die Hauptauseinandersetzung. Und durch den Umstand, dass wir eine geteilte Nation vor uns hatten, war natürlich gerade die Bundesrepublik extrem verwundbar. Wenn ein Staat in einem anderen Staat spionieren möchte, hat er normalerweise große Schwierigkeiten, seine Agenten da glaubwürdig zu infiltrieren. Also die müssen die Sprache am besten perfekt können, die müssen ein Verständnis der Kultur haben, die müssen so aussehen wie die Menschen, die dort leben. Und das ist schwierig. Also wenn jetzt Deutschland in China spionieren will, dann ist das mit eigenen Leuten nicht so einfach. Im Falle der DDR und der Bundesrepublik war das extrem einfach. Wir haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Bürgern in der Bundesrepublik, die aus der DDR gekommen waren, die eben überall glaubwürdig ihren Werdegang vorbringen konnten, die echte Papiere hatten, die aber eben von der Staatssicherheit eingeschleust worden sein konnten. Also auch wie der Fall Guillaume, die sind ja in den 50er Jahren mit vielen, vielen anderen Übersiedlern, Flüchtlingen nach Westdeutschland gekommen und waren so nicht zu erkennen als Agenten der Staatssicherheit, weil sie einfach einen Lebenslauf hatten, der 10.000 anderen glich. Also da war schon eine besondere Verwundbarkeit der Bundesrepublik und in Teilen eben auch umgekehrt.
Jetzt hast du gerade schon Günter Guillaume angesprochen, ein Spion im Kanzleramt, der letztendlich den damaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt zu Fall gebracht hat. 1974 war das. Jetzt wird heute gesagt, ja, so viel Aufschlussreiches hat Günter Guillaume gar nicht geliefert, erstaunlicherweise, obwohl er im Zentrum der Macht war. Stimmt das denn? Und war das überhaupt beabsichtigt gewesen von der DDR, dass ja vielleicht dann auch der Bundeskanzler über so etwas stolpert?
Nein, das war sicher nicht beabsichtigt. Und Markus Wolf, also der Chef der DDR-Auslandsspionage, hat ja in seinem Roman auch selbst gesagt, also natürlich der Jackpot, einen Agenten im Kanzler anzuhaben, klar. Aber damit ausgerechnet den Kanzler zu Fall zu bringen, der gegenüber der DDR, naja, freundlich will ich nicht sagen, aber der natürlich eine Politik gefahren hat, von der die DDR-Führung mehr hatte als jetzt von einem konservativen Kurs eines konservativen Kanzlers. Also das war nicht erwünscht. Das war wirklich ein sehr ambivalenter Erfolg. Aber tatsächlich, es scheint so zu sein, als hätte Guillaume jetzt nicht die Kronjuwelen da rausgetragen. Er war Gewerkschaftsreferent. Ja, er hatte eine Nähe zum Kanzler. Aber er hat jetzt nicht geheime Strategiepapiere der Ostpolitik oder sowas raustragen können. Da hat er nicht die Einblicke zu gehabt. Und also von der Position her war er nicht so gut aufgehängt, dass er da die Zugriffe gehabt hätte. Denn gewisse Schranken gibt es natürlich auch in so einer westdeutschen Machtbehörde.
Welche Konsequenzen hatte das denn damals für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes?
Es gab natürlich einen großen Aufschrei. Warum haben die Dienste versagt? Also das kennen wir ja auch aus heutiger Zeit. Wie kann sowas passieren? In dem Fall war es tatsächlich so, dass der Verfassungsschutz schon dreiviertel Jahr vorher die Information gegeben hat, also da stimmt was nicht, den müssen wir überprüfen. Man hat dann sehr, sehr sorgfältig überprüft, ob Guillaume wirklich ein Ostagent war. Und letztlich hat man es bis zuletzt nicht gewusst. Also die Indizien waren stark, aber man hat jetzt nicht die rauchende Pistole gehabt. Er hat sich eben selbst enttarnt. Man hat sich entschlossen, ihn zu verhaften, und als dann die wahrscheinlich BKA-Beamten an seine Tür klopfen, hat er gesagt, ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee. Und damit war eben klar, dass er sich als gegnerischer Agent quasi enttarnt hat. Und die Folge letztlich aus dieser Guillaume-Affäre war eben einerseits dann mittelfristig eine engere Anbindung der Dienste ans Kanzleramt. Also man hat dann einen Beauftragten für die Nachrichtendienste eingerichtet. Das war dann der Kanzleramtschef. Das ist auch bis heute letztlich ähnlich. Und dann noch eine Stufe später kam dann eine engere Kontrolle auch durchs Parlament, die Parlamentarische Kontrollkommission ab 1978. Also das sind alles so Folgen dieses Eindrucks, dass die Dienste nicht gut genug koordiniert sind, nicht gut genug zusammenarbeiten. Und ja, da hat man sich dann zu helfen versucht.
Okay, das ist auch irgendwie logisch. Ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall für diesen Überblick zur Geschichte der Geheimdienste in Deutschland. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, und Günter Guillaume wurde dann übrigens 1975 zu 13 Jahren Freiheitsstrafe wegen Landesverrats verurteilt und ihm wurde für 5 Jahre das Wahlrecht entzogen. Aber 1981 konnten Guillaume und seine Frau im Rahmen eines Agentenaustauschs zurück in die DDR. Dort wurde er gefeiert, bekam einen Orden und wurde Oberst bei der Stasi. Enttarnte Westspione mussten in der DDR dagegen, besonders in den frühen Jahren, um ihr Leben bangen.
Ich beantrage wegen erwiesener Verbrechen nach diesem Gesetz gegen den Angeklagten Laurenz Karl, geboren am 11.09.1905, die Todesstrafe. Ich beantrage nach diesem Gesetz wegen erwiesener Verbrechen gegen die Angeklagte Barchadis Elli Helene, geboren am 7.01.1912, die Todesstrafe. Den Angeklagten ist das Vermögen einzuziehen.
Am 23. September 1955 standen Elli Barchadis und Karl Laurenz in Ostberlin vor dem höchsten Gericht der DDR. Karl Laurenz war Informant für die Organisation Gehlen. Elli Barchadis, die Chefsekretärin des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Elli Barchadis versorgte ihren Partner, der Westagent war, immer wieder mit Informationen aus Geheimdokumenten. Die Operation Gänseblümchen lief einige Jahre problemlos, bis die Stasi Verdacht schöpfte und Barchadis mit präparierten Geheimdokumenten auf die Spur kam. Elli Barchadis und Karl Laurenz wurden am 23. November 1955 wegen Spionagetätigkeit und Landesverrat in Dresden hingerichtet. Das letzte Todesurteil in der DDR wurde übrigens am 26. Juni 1981 vollstreckt, gegen Werner Teske. Er war Stasi-Spion und wollte in die Bundesrepublik fliehen. 1993 wurde das Urteil aufgehoben und Werner Teske posthum rehabilitiert.
Ich interessiere mich auch immer für die neuartigen und geheimen technischen Tricks, die Fleming von Zeit zu Zeit in den Bond-Büchern schilderte.
Dieses Zitat stammt von keinem Geringeren als Alan Dulles, dem ehemaligen Chef des US-Geheimdienstes CIA. Er schrieb einen Nachruf auf Ian Fleming, dem Autor der James-Bond-Bücher, der im August 1964 starb.
Ich erinnere mich besonders an eine Erfindung. Es war ein spezielles Funkgerät, das Bond in die vom Gegner benutzten Wagen einbaute. Ich beauftragte meine Leute in der CIA, dies als ernsthaftes Projekt zu bearbeiten.
Das Funkgerät funktionierte am Ende nicht ganz wie erhofft. Aber
die von Bond genutzten technischen Geräte regten zum Denken an. Und das war wertvoll, weil man gelegentlich andere Einfälle bekam, die sich verwirklichen ließen.
Bis heute ist James Bond, Agent 007 des britischen Geheimdienstes Ihrer Majestät, der bekannteste Spion weltweit. Er hat unser Bild vom unbesiegbaren und charmanten Geheimagenten geprägt, der tagsüber das Böse jagt und nachts den Martini geschüttelt und nicht gerührt trinkt und natürlich immer eine schöne Frau an seiner Seite hat. Die Historikerin Julia Kulbasch-Wilke hat dieses Phänomen erforscht. Schon 1953 schuf der britische Autor Ian Fleming mit dem Buch Casino Royale seinen Romanhelden.
Da war in der Bevölkerung natürlich eine Kriegsmüdigkeit, eine Müdigkeit von Rationierung vorherrschend, sodass die Bücher natürlich auch erfolgreich waren, weil man wollte sich lieber in ferne Länder träumen, man wollte von Luxuswelten schwärmen und das haben natürlich die Bücher alle bedient. Und ich denke, das ist dann so die Erklärung, dass Fleming eben genau in die Richtung geschrieben hat. James Bond sollte buchstäblich die Finger von der Politik lassen. Das hat sich aber schon sehr bald, nämlich ab dem zweiten Film spätestens, zerschlagen. Also in den Bond-Filmen gibt es wirklich immer wieder den russischen Gegenspieler, gegen den Bond dann kämpfen muss. Dann wurde China ja 1964 Atommacht. Das wurde dann in dem Film von 67 thematisiert. Da sind dann auf einmal chinesische Auftraggeber diejenigen, die dann wirklich hinter dem Oberschurken stehen und einen Krieg zwischen der Sowjetunion und der USA anzetteln wollen. Gerade der Film Der Spion, der mich liebte, da kämpfen dann die russische Agentin Anja Amasowa und der britische Agent James Bond gemeinsam gegen den Feind und können ihn dann halt auch besiegen. Also die realpolitische Lage kann man gut in den Filmen immer wieder erkennen. Der erste Bond-Film kam ziemlich gut an, also weil auch die Bücher sehr beliebt waren. Die Bücher hatten ja ihren Erfolg, dass ja der amerikanische Präsident Kennedy, dass er Liebesgrüße aus Moskau als eines seiner Lieblingsbücher betitelte. Und dadurch haben natürlich dann die Filme auch entsprechend noch den Schub bekommen. Und der erste Bond-Film, der hat tatsächlich bei $1 Million Kosten $60 Millionen eingespielt.
Der erste Bond-Film kam 1962 in die Kinos. James Bond jagt Dr. No. 1963 dann Liebesgrüße aus Moskau und 1964 Goldfinger. Trotz herber Kritik von vielen Rezensenten angesichts der Gewaltdarstellungen liebte das Publikum seinen Agenten 007. Auch über die Kinoleinwand hinaus.
Da gab es BHs, da gab es verschiedene Anzüge für den Herren und es gab Champagner etc. pp. Also wirklich alles rund um Bond, Spielzeugautos, was man sich nur vorstellen kann. Die Berichterstattung explodierte regelrecht und die Fans waren teilweise wirklich fanatisch. Und auch Sean Connery sagte damals dann zu auch wörtlich, die Männer wollen sein wie er, also wie James Bond, und die Frauen waren begeistert von ihm. Ja, Agenten, die jetzt ein so auffälliges Leben führen wie James Bond, die geraten dann auch schnell ins Visier ihrer Gegner. Also das hat auch der Alan Dulles, der ja Ex-CIA-Chef war, bereits in den 60er Jahren gesagt. Der meinte nämlich wirklich über James Bond, er hätte es ihn im echten Leben gegeben, dann hätte er bereits nach seiner ersten Mission wahrscheinlich eine so dicke Akte im Kreml gehabt, dass er eine zweite Mission vermutlich gar nicht überlebt hätte.
Ja, und wie wenig die Arbeit eines James Bond mit der Arbeit eines echten Spions zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit Gerhard Konrad. Er hat 30 Jahre lang für den BND als Agent gearbeitet und in dieser Zeit viele Spezialaufgaben übernommen. Unter anderem hat er im Nahen Osten über die Freilassung von Geiseln verhandelt. Er war zentraler Vermittler zwischen der Hamas und der israelischen Regierung im Oktober 2011, als 1027 Palästinenser im Austausch gegen den israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen wurden. Gerhard, grüß dich, hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gegen Israel wurden mehr als 230 Menschen aus Israel als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. Ein großer Teil dieser Geiseln ist auch immer noch dort. Welche Rolle spielen denn Nachrichtendienste, wenn es darum geht, Geiseln wieder freizubekommen?
Nachrichtendienste sind ja im Grunde erstmal dafür da, mit ihren Mitteln möglichst detaillierte Informationen zu beschaffen. In einem Geiselfall zum Beispiel sind natürlich dann diese Fragen, wo sind die Geiseln, wie geht es den Geiseln, wo sind die Entführer, was machen die, was können die, all diese Fragen, die werden natürlich unter anderem mit Hilfe von Nachrichtendiensten zu beantworten sein, was sich leichter anhört, als es dann in der Tat ist. Aber das ist der ganz klare Aufklärungsauftrag, den dann Nachrichtendienste haben. Und im konkreten Fall, nicht, ist ja die spannende Frage, wo befindet sich dieser Yahya Sinwar, ja, mit seinen Geiseln? Und darüber hinaus können Nachrichtendienste eben auch als Verhandlungselemente benutzt werden. Wir sehen das auch im konkreten Fall, dass zum Beispiel diese Geiselfreilassungen, dass diese Verhandlungen geführt werden von wem? Ja, vom Chef des Mossad, vom Chef des Shin Bet, also des israelischen Innendienstes, vom Chef der CIA, ja, vom Chef des ägyptischen Nachrichtendienstes, vom Chef des katarischen Nachrichtendienstes. Also da machen all diese Nachrichtendienste mit. Warum? Weil sie im Gegensatz zur Diplomatie wesentlich freier und diskreter agieren können.
Du selbst warst tatsächlich auch schon an Verhandlungen mit der Hamas beteiligt 2011, und zwar bei der Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit. Im Gegenzug hat Israel dann 1027 palästinensische Häftlinge freigelassen. Also wie genau muss man sich denn so eine Verhandlung vorstellen? Wie läuft das ab? Wie läuft die Kontaktaufnahme ab? Das sind ja keine legitimen Vertreter eines Landes, sondern bei der Hamas sind das Terroristen.
Ja, sie sind Terroristen. Sag mal, die Organisation arbeitet mit terroristischen Mitteln. Nicht? Ein Terrorist ist dann in erster Linie jemand, der andere Leute umbringt. Nicht wahr? Mit den Leuten reden sie ja nicht. Man redet mit der politischen und mit der militärischen Führung. Nicht? Hamas ist ja, wie wir jetzt auch gesehen haben, ist ja nicht nur ein Netzwerk von Bombenlegern, nicht? Sondern Hamas ist ja auch eine Organisationsstruktur, ja, bis hin zu zivilen Organisationsstrukturen. Also meine Gesprächspartner waren ein politischer Führer von Hamas in Gaza, Mahmoud Zahar, und eben der Chef der militärischen Abteilung, sage ich jetzt mal, in Gaza, nicht? Die eben auch für die Bewachung von Gilad Shalit zuständig war. Die Bundesrepublik Deutschland hat zu denen keine Kontakte gehabt, wollte ja auch nicht, nicht? Denn da auf der politischen Ebene, sagt man, mit terroristischen Organisationen reden wir nicht. Ja, da sind Nachrichtendienste wieder gut, ja, mit ein bisschen Hilfe, nicht, with a little help of my friends, nicht wahr, bekommen sie dann einen solchen Kontakt und müssen dann dorthin fahren. Auch das ist am Anfang nicht trivial. Sie fahren dann von Israel nach Gaza City und werden dort eben dann empfangen. Und dann machen sie ihre Honneurs, nicht. Jetzt müssen sie erstmal gucken, ob sie ein Mandat bekommen. Überhaupt, dass sie dann sozusagen als Vermittler dann tatsächlich zwischen Hamas und Israel dann tätig werden können.
Da stellt sich auch die Frage, warum ist da überhaupt der BND involviert? Der war ja keine der beiden Parteien. Was hat denn Deutschland in so einem Fall damit zu tun?
Ja, im Grunde hat Deutschland oder dann auch der BND damit in erster Linie zu tun, weil man eben dritte Partei ist. Wenn sie einen Vermittler brauchen, dann suchen sie sich natürlich jemand aus, der nicht allzu viel regionale Interessen selber verfolgt. Nicht? Ich meine, bei Gilad Shalit kann man das sehr schön sehen. Der arme Junge ist ja 2006 schon entführt worden. Und zwischen Spätjahr 2006 und Sommer 2009 haben die Israelis über die Ägypter mit Hamas verhandelt. Und die Ägypter waren die dritte Seite. Das hatte seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil war, dass die Ägypter natürlich über etablierte Gesprächskanäle mit Hamas verfügte. Zugleich gab es aber immer natürlich dieses Gefühl auf israelischer Seite, na ja, sind die denn jetzt so neutral? Und natürlich hatte Ägypten und hat es auch bis heute und muss es haben, auch spezifische Interessen, denn Hamas ist ja ihre liebe Nachbarschaft im Vorgarten. Nein? So, die Deutschen sind weit weg. Ja, da ist es nicht schwierig, quasi neutral zu sein. Die Bundesregierung hat es ja im Grunde auch nur gemacht, wenn Sie wollen, als die Anfrage kam, hat sie es gemacht, weil, ja, um des lieben Friedens willen, ja, um einen Gefallen mehr oder minder den Menschen zu tun. Das ist also durchaus schon humanitär, natürlich jetzt auch nicht ganz unopportunistisch. Wenn es klappt, haben sie eben einen Punkt gewonnen. Und Deutschland hat ja schon seit den 90er Jahren immer wieder vermittelt, dann meistens zwischen Hisbollah und Israel. Und ich hatte eben vorher das mehrfach gemacht und deswegen hat dann die neue Regierung Netanyahu 2009 hat eben einen neuen Vermittler gesucht, irgendeinen, der jetzt den Job macht zwischen den beiden verfeindeten Parteien, und sind eben dann auf die Bundesregierung zugegangen, haben gesagt, ihr habt da doch den komischen Konrad, ne? Der hat das zwischen Hisbollah und uns ja ganz gut hinbekommen, jetzt soll er mal sein Glück versuchen mit Hamas. So eine relativ simple Kausalität.
Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man da einfach in so einem schmucklosen, ich weiß es nicht, Besprechungszimmer bei einer Tasse Kaffee zusammen oder bei einer Tasse Tee?
Das wechselt natürlich sehr stark. Also ich hatte auch schon mal dunkle Kellerräume oder eine Wand beleuchtet, als ich im Libanon mit Nasrallah nach dem Krieg 2006 sprechen musste und Nasrallah halt im Bunker saß. Ne? Das hängt eben ganz von der Gefährdungssituation ihrer Gesprächspartner ab. Und im Regelfall vermitteln und verhandeln sie, wenn nicht geschossen wird. Und bei mir, 2009 bis 2011, das war eine einzige Feuerpause, da gab es Zwischenfälle manchmal. Da musste man sich vorher in Gaza, musste man sich vorher noch mal kurz, bevor man nach Gaza einreiste, hat man dann noch mal eine bestimmte Telefonnummer angerufen und gesagt, na Kinders, wie ist das Wetter heute, nicht wahr? Und die haben gesagt, okay, heute Nacht hat es ein bisschen getröpfelt, nicht? Also irgendwelche Zwischenfälle, aber jetzt scheint die Sonne, alles schick, kannst reinfahren, nicht? Und dann fahren sie halt rein, werden von ihren Gastgebern nach der Grenze in Gaza, werden sie sozusagen aufgenommen, wechseln den Wagen und werden von denen dann in ein ganz normales Wohnhaus gefahren. Und da hocken sie dann im ersten Obergeschoss im Besprechungsraum, ganz normal. Unten ist Familie, kreischende Kinder, nicht? Und sie sitzen oben mit ihren Gesprächspartnern, kriegen später auch ein schönes Mittagessen. Und vorneweg wird dann halt ganz normal, wenn sie es wollen, verhandeln. Sie verhandeln eben dann über Austauschrelationen, nicht? Wie viele Geiseln, in dem Fall war es ja nur eine bei mir, das war ja einfach, jetzt ist das viel schwieriger. Nicht? Dann, wie sieht es aus, wer soll denn freigelassen werden auf israelischer Seite? Nicht? Und da hatte Hamas die Möglichkeit, auch Namen zu nennen, nicht? Das war vereinbart worden. Und dann haben die natürlich all die Namen genannt, die ihnen lieb und teuer war, und eben Israel gesagt haben, da kommt überhaupt gar nicht in Frage. Ne? So, nicht? Und dann müssen sie halt anfangen zu überlegen, welche Kompromissformeln sie dort finden. Das ist ein ganz, in Anführungszeichen, ein ganz normales Geschäft, außer dass es halt um Menschen geht. Ne?
Gehören denn solche Verhandlungen zu den typischen Arbeiten eines Geheimagenten oder macht man das eher nebenbei und hat vor allem andere Dinge, die man zu tun hat?
Ja, also mit nebenbei kann man das ganz schwer machen. Also das ist normalerweise ein sehr, sehr arbeitsintensives Geschäft. Natürlich haben sie manchmal lange Verhandlungspausen drin, während die beiden Parteien sich nichts zu sagen haben. Also das war bei mir, bei meinen früheren Verhandlungen, auch bei Hezbollah und so weiter, war manchmal 6 Monate oder 8 Monate dazwischen. Ist aber atypisch, das ist ganz klar, um auf deine Frage da zurückzukommen. Natürlich ist das Kerngeschäft von Nachrichtendiensten ist die Beschaffung geheimer Nachrichten. Ne? Und die Auswertung und die Berichterstattung. Und nicht das operative Verhandlungsgeschäft. Allerdings ist es so, dass Nachrichtendienste, Geheimdienste immer auch das machen, was man Liaison nennt, also Verbindungshaltung zu anderen Diensten, anderen Behörden. Und wenn du operativ tätig bist, hältst du ja auch Verbindung zu deinen, ja, Counterparts, deinen Quellen oder Informanten und so weiter. Das heißt, das Geschäft des Verbindungsknüpfens, des Überzeugens, ja, des gemeinsamen dann Handelns, ja, zielgerichteten Handelns, das ist Kerngeschäft im Nachrichtendienst. Insofern ist der Schritt dann nicht sehr groß, ja, aus dem klassischen Geschäft in dieses Vermittlungsgeschäft.
Wenn wir so auf dein Leben blicken, wie war das denn und wie ist das bei dir mit deinen Tätigkeiten? Musstest du da vieles im Geheimen halten? Durftest du niemandem davon erzählen? Hast du ein Leben geführt wie James Bond? Also wie stellt man sich das vor?
Wenn du mal schaust, das Leben eines Nachrichtendienstlers wird schon getrieben von, ich sag's mal, Nachrichten, von Lageentwicklungen, ja, von unbekannten Dingen. Das heißt, du musst schon einigermaßen willens in der Lage sein, spontan zu sein, spontan reisen, nicht? Also wenn James Bond nicht von jetzt auf gleich, was weiß ich, wohin, also übertrieben, aber das passiert natürlich schon und du weißt nicht, wann du wieder zurückkommst. Die ganzen Gadgets kannst du alle vergessen, nicht? Waffen sind beim BND tabu, ja, also schon gar nicht als Einsatzmittel, so nach dem Motto, ich schieße mir jetzt den Weg zum Geheimnis frei oder so, das geht alles überhaupt nicht, da schießt du dir nur den Weg ins Gefängnis frei. Deswegen habe ich ja in meinem Buch ja auch der Überschrift genommen, keine Lizenz zum Töten. Ne? Wenn du dir die anderen Geheimdienste so anschaust, nicht? Wenn sich Staaten im Frieden befinden, ja, ist die Güterabwägung also sowieso eine ganz andere. Wenn eine Front da ist, der wird gestorben, nicht? Dann stirbt sich auch relativ leicht als Geheimdienstler, ja, weil dann lebenswichtige, unmittelbar lebenswichtige Geheimnisse gesucht werden. Ne? Denk an den Mossad, nicht wahr? Mal jetzt von den lieben Russen und Ähnlichem mal schon gar nicht zu reden, aber den Mossad, der dann ja das macht, was bekannt ist, als Schattenkrieg genannt mit Iran. Ja, Verhinderung sozusagen des iranischen Nuklearprogramms, ja, Verhinderung der iranischen Bombe. Da sind schon einige Menschen zu Tode gekommen. Auf iranischer Seite auf jeden Fall, vermutlich auch auf der israelischen Seite im Einsatz.
Auch in der Öffentlichkeit kriegt man ja wenig bis gar nichts mit von eurer Arbeit. Ist es vielleicht auch so ein bisschen frustrierend, wenn man sich da wochenlang rumgetrieben, in Anführungszeichen, hat, Verhandlungen geführt hat, Erfolge erzielt hat und am Schluss stellt sich dann, ich weiß es nicht, der Kanzler hin und verbucht das alles für sich?
Stellt sich meistens auch gar nicht der Kanzler hin. Das ist ein anderes Thema. Also welcher Kanzler auch immer, das hat damit nichts zu tun, nicht? Sondern also sagen wir, der BND-Präsident stellt sich hin und sagt, wir sind froh, dass wir in dem Fall mit unseren Kolleginnen und Kollegen haben zur Lösung beitragen können, tralali, tralala. Und intern wird man halt honoriert. Wichtig ist, vor 2011, also bis ich meine ganzen Vermittlungsgeschichten abgeschlossen hatte, war ich weder optisch noch per Namen oder sonst was in irgendeiner Weise bekannt. Jeder sagte, who the hell is Konrad? Ja, ist das überhaupt ein richtiger Name und so? Kannst du alles bei Google nachgucken. Aber ich bin mehr die Ausnahme.
Okay, Gerhard, ich danke dir ganz herzlich für die spannenden Einblicke in die wirklich ungewöhnliche Arbeit, die du gemacht hast. Danke.
Ja, ich bedanke mich, nicht? Und gutes Glück.
Ja, und welche Rolle die Geheimdienste in unserer deutsch-deutschen Geschichte gespielt haben, darum geht es auch in unserer dreiteiligen Podcast-Serie zum 17. Juni 1953. Und in der ZDF-Mediathek gibt es verschiedene Dokumentationen über berühmte Spione der Vergangenheit. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt uns auch gerne eure Gedanken zu dieser Podcast-Folge hier, zum Beispiel per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Das war TerraX History, der Podcast. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Osterpause und kommen dann am 26. April wieder. Es geht dann um die Geschichte des Marxismus und Kommunismus. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kahrt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sascha Schiemann. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlosshahn und Anastasia Droschitz-Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.